Das Peace Boat. Erinnern, um Frieden zu schaffen.
Eine Gruppe Tübinger Studierende der Politikwissenschaft erzählt von ihrer Schiffsreise mit dem Peace Boat und davon, wie sie unterschiedliche Erinnerungskulturen kennenlernen durfte. Vicente war ein Mann ohne Herkunft. Eine Kopfverletzung und der Verlust seiner Eltern im spanischen Bürgerkrieg hatten ihm das Gedächtnis geraubt. Alles, was ihm von seinem früheren Leben blieb, waren ein Foto von ihm als Kind und ein Fetzen Papier, auf dem sein Name gekritzelt war. Aber ohne das E am Ende. So strandete er 1939 mit etwa 5 Jahren in Belgien, wurde dort adoptiert und wuchs ohne Erinnerung an vorher auf. Immer wieder sendete er handgeschriebene Briefe an spanische Städte mit der Bitte, ihm zu helfen, vergeblich. Was er nicht wusste, seine Tante suchte in Katalonien ebenfalls unermüdlich nach ihm. Sie hatte ihn im Krieg an ein Waisenhaus in Barcelona gegeben, um selbst arbeiten zu können. Eines Tages, als sie ihn besuchte, war er fort. Das Haus wurde evakuiert, als die katalonische Front gegen die Faschistinnen zusammenbrach und Vicente landete in Belgien. Erst viele Jahrzehnte später wendete sich das Glück. Vincentes Flaschenpost erreichte 2 Frauen aus Bilbao, die beschlossen, ihm zu helfen. Und als die Tante 100 Jahre alt wurde, kam ihr Name in die Zeitungen. Die beiden Frauen knüpften die Verbindung. Doch es fehlte der genetische Beweis. Den konnte schließlich die Genetic Identification Group liefern, der auch der Biologe Per Puig angehört. Puig wird die Geschichte von Vicente später aufschreiben und immer wieder erzählen. 2015, mehr als 70 Jahre nach der Trennung und Flucht, konnte Vicente mit 82 Jahren seine Herkunft klären und seine Familie in Spanien wiederfinden. Vicente war einer von etwa 500.000 Menschen, die der spanische Bürgerkrieg 1936 bis 1939 versprengte. Eine weitere 500.000 starb. Vincentes Geschichte hat ein Happy End. Bei vielen anderen ist es dafür schon zu spät. Heute wollen wir darüber sprechen, wie in Spanien die Vergangenheit, Diktatur und Bürgerkrieg erinnert wird und welche Spezialrolle dabei Katalonien zukommt. Dazu wollen wir ein Gespräch führen mit 2 Peace Boat-Teilnehmenden, Daniela.
Hallo.
Und Josh.
Hallo.
Und ich bin Selina. Sie wollen für uns den Konflikt ein wenig aufdröseln und anschließend über ihre persönlichen Eindrücke in Barcelona sprechen. Das Erschreckende ist ja, dass Vincentes Geschichte gar kein Einzelfall ist. Es gibt ja bis heute immer noch ganz viele Familien, die nach Angehörigen suchen, die während des Bürgerkriegs oder der Diktatur verschwunden sind.
Genau. Also die Geschichte von Vicente ist tatsächlich sehr bewegend und unheimlich ist auch die Vorstellung, dass man eben seine eigene Herkunft gar nicht kennt. Schlimm muss es auch einfach sein für die Angehörigen, die nach ihren Verwandten suchen, gar nicht wissen, ob die noch am Leben sind oder nicht.
Ja, genau. Und das Schlimme gerade in Spanien ist, dass es oft die Familienangehörigen oder verschiedenste zivilgesellschaftliche Initiativen und Vereine sind, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen und damit an die spanische Geschichte erinnern. Von staatlicher Seite oder auch von der Regierung wurde in die Richtung sehr wenig und vor allem sehr spät was initiiert.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich würde aber einmal kurz zurückgehen und vielleicht könntet ihr einmal kurz einordnen, wie war das denn in Spanien? Wie kam es denn zu dem Bürgerkrieg?
Klar, sehr gern. Ich glaube, für den Kontext sollte man erwähnen, dass 1931 die sogenannte Zweite Republik Spaniens ausgerufen wurde und eben schon ab da verschärft sich die Lage zwischen auf der einen Seite den republikanischen Kräften und auf der anderen Seite eine rechte Koalition aus Faschisten und Monarchisten. Und die Zeit damals ist eben sehr geprägt von Konflikten, von Streiks und so weiter. Der Höhepunkt ist dann ein Militärputsch Mitte Juli 1936 und daraus geht dann der spanische Bürgerkrieg hervor.
Genau, der spanische Bürgerkrieg, der hat dann von 1936 bis 1939 stattgefunden. Da haben dann fast 3 Jahre lang faschistische Truppen gegen die Zweite Republik Spaniens gekämpft. Sie wurden dabei vom faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschland unterstützt. Während der Zeit des Bürgerkrieges starben laut Schätzungen rund 200.000 bis 500.000 Menschen.
An der Stelle passt es vielleicht auch ganz gut, schon auf die Sonderrolle von einigen Regionen in Spanien einzugehen. Denn schon ab 1932 gibt es da verschiedene Reformen zu Autonomiestatuten für Katalonien, das Baskenland und Galizien. Diese Region und auch tatsächlich Madrid sind damals dominiert von Linken, von sozialistischen Gruppierungen, weswegen hier auch der Militärputsch 36 zunächst auch also erstmal scheitert. Diese Ereignisse spielen eine ja riesige Rolle bis heute für die Autonomiebestrebungen von Katalonien oder auch dem Baskenland. Aber gerade über Katalonien wollen wir ja gleich noch reden, weil wir ja selbst über unsere Peaceboat-Reise in Barcelona waren.
Ja, da bin ich schon gespannt drauf, aber lass uns doch noch mal ganz kurz weiter über die spanische Geschichte sprechen. Also zuerst gab es die Zweite Republik Spaniens, es gab viele Aufstände und Konflikte und dann kam der Spanische Bürgerkrieg. Aber was geschah danach?
Ja, also Barcelona und schließlich auch Madrid fallen Anfang 1939 an die Faschisten und an deren führenden General Francisco Franco. Und der erklärt dann auch den Sieg der nationalistischen Kräfte im Land. Und was folgt, ist eine lange Zeit der Diktatur unter Franco von 39 bis eben zu seinem Tod 75.
Und was war charakteristisch für die Zeit der Franco-Diktatur? Franco hat seine Diktatur auf den Sieg über die Zweite Republik legitimiert. Für ihn war Zentralismus sehr wichtig. Das heißt, er hat alle lokalen und regionalen Selbstbestimmungsrechte abgeschafft und jegliche Form von Regionalismus brutal niedergeschlagen.
Genau, und deshalb verliert Katalonien dann auch wieder den Autonomiestatus. Die Sprache Katalan wird verboten, die Kultur unterdrückt. Viele aus der Region fliehen ins Exil, andere bleiben da und üben sich im Widerstand gegen Franco, vor allem eben in Barcelona. Ja, sei es durch symbolische Taten, aber auch Sabotageakte und so weiter.
Ja, aber alle, die sich gegen das Regime von Franco auflehnten, wurden systematisch unterdrückt. Ein Beispiel dafür ist das Verschwindenlassen von Regimegegnerinnen und Regimegegnern in Massengräbern. Schätzungen zufolge sind es rund 145.000 Menschen, die in den Massengräbern begraben wurden. Im Internet gibt es dazu auch eine Karte, in der die Massengräber in Spanien eingezeichnet sind. Die Karte ist voll mit Punkten und da wird einem erst richtig bewusst, wie viele Menschen das gleiche Schicksal hatten wie die Familie von Vicente. Okay, die Diktatur endete ja mit dem natürlichen Tod von Franco. Könnt ihr beschreiben, wie die Situation unmittelbar danach aussah? Ja klar. In Spanien hat es dann einen Übergang von der Diktatur zur parlamentarischen Monarchie gegeben. Während diesem Übergang gab es dann den sogenannten Pakt des Schweigens. Das bedeutet, das war eine politische Haltung hinsichtlich der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und in den 80er oder auch in den 90er Jahren hat sich die sozialistische PSO und auch die konservative PP darauf geeinigt, dass sie die Vergangenheit hinter sich lassen. Die beiden Parteien haben es gemieden, über den Bürgerkrieg oder auch das Franco-Regime zu sprechen oder geschweige denn jegliche juristische Aufarbeitung der Vergangenheit zu initiieren.
Genau, ihr Argument war es eben, den sozialen Frieden im Land zu wahren, um das Land zu versöhnen. Sehr bezeichnend dafür ist das sogenannte Amnestiegesetz von 1977. Dadurch wird ja quasi eine allgemeine Straffreiheit erlassen für alle Taten und eben auch Verbrechen, die während der Diktatur begangen wurden. Egal jetzt, ob von dem Regime oder der Opposition. Für die neue Regierung war dieses Gesetz ja ein wichtiger Bestandteil ja dessen, was sie nationale Versöhnung nannte.
Ja genau, für die Regierung, aber nicht für die Zivilbevölkerung.
Das stimmt. Das Amnestiegesetz ist bis heute die wesentliche juristische Hürde, um die Franco-Vergangenheit strafrechtlich aufzuarbeiten.
Und wie sah es in den 90er Jahren beziehungsweise auch heute in Spanien mit der Aufarbeitung der Geschichte aus? Gibt es Fortschritte?
Ja, das kann man schon so sagen. Die Kritiken an dem Pakt des Schweigens und eben auch an der Art der Transition, also der Übergang in die Demokratie, haben sich gehäuft auf jeden Fall. Aber fast alles an der Erinnerungsbewegung fand eigentlich in der Zivilbevölkerung statt. So waren es, wie schon am Anfang erwähnt, vor allem Familienangehörige, zivilgesellschaftliche Initiativen, Vereine und so weiter, die sich für Vergangenheitsaufarbeitung einsetzen bis heute. Und daran hat sich eigentlich nicht viel geändert.
Ja, nicht ganz. Also auf staatlicher Ebene hat sich schon etwas getan, wenn auch sehr spät. Und so hat zum Beispiel im November 2002 das spanische Parlament einer offiziellen Verurteilung der Franco-Diktatur zugestimmt. Und im Jahr 2007 wurde dann das Gesetz zur historischen Erinnerung verabschiedet, um das viel debattiert wurde. Und das Gesetz gilt als erster umfassender politischer Versuch, aktiv das Vermächtnis des Bürgerkrieges und Franco herauszufordern. Darin sind zum Beispiel Maßnahmen betreffend finanzieller Unterstützung von Exhumierung und Beseitigung von frankistischen Symbolen enthalten.
Ja, das ist richtig, aber das Gesetz wird in Spanien sehr kontrovers diskutiert. Ja, einige sehen es als wichtigen Schritt, andere wiederum als eigentlich zu wenig, weil es eben die Straffreiheit des Amnestiegesetzes gar nicht in Frage stellt. Und wieder andere, dann eher Konservative, finden das Gesetz zu polarisierend, zu entzweiend sozusagen und meinen, es würde nur alte Wunden öffnen.
Ja, vielen Dank erstmal für diesen historischen Abriss und ja den Ritt durch die spanische Geschichte. Wir wissen ja jetzt, dass ihr während der Peaceboat-Reise auch einen Aufenthalt in Barcelona hattet und sind natürlich jetzt gespannt, wie ihr die Stadt erlebt habt, was für Eindrücke ihr gemacht habt und vielleicht auch im Hinblick auf die Sonderrolle von Barcelona bzw. Katalonien in der spanischen Geschichte.
Ja, ein Eindruck, der mir geblieben ist, ist auf der Stadttour entstanden, die wir durch Barcelona gemacht haben. Da sind wir an einem Obelisken vorbeigekommen, der auf dem Plaza Cinc d'Oros steht, im Stadtteil Gràcia. Das heißt so viel wie Platz der fünf Münzen. Und dieses Monument hat eine ja, sehr bewegte Geschichte, sagt auch viel über Katalonien aus, finde ich. Ursprünglich wurde der Obelisk für den ersten katalanischen Präsidenten errichtet. Nach dem Bürgerkrieg aber machten die Faschisten ein Siegesmonument daraus. Und trotzdem haben sich dort immer wieder antifrankistische Demonstranten, Demonstrantinnen getroffen, um zu protestieren. Tatsächlich erst Ende 2011, also Jahrzehnte nach Ende der Diktatur, hat die Stadt die faschistische Siegelstatue oben an der Spitze des Obelisken entfernt. Und heute wirkt er, deshalb ist er mir aufgefallen, so deplatziert, sehr versteckt, isoliert auf einer Verkehrsinsel, mitten auf einer großen Kreuzung. Drumherum herrschen Protz und Reichtum, also viele teure Restaurants, ein Luxushotel war da. Einfach allgemein ein sehr seltsamer Anblick.
Für mich war im Allgemeinen die Beflaggung der Balkone in dem Viertel sehr eindrücklich, weil es wie selbstverständlich war, darüber den Zentralstaat zu kritisieren. Wir haben ja auch bei Per Puig gesehen, dass er den politischen Slogan befreit die politischen Gefangenen, für ihn, dass dieser Slogan allgegenwärtig war, weil er nämlich ihn als Anstecker an seinem Hemd trug. Und genau, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Sonst hat das Viertel sehr friedlich gewirkt. Oder es war eben nur scheinbar friedlich, weil wir es als Touristen nicht so ganz mitbekommen haben. Was aber auch sehr absurd war, dass als wir durch die Straßen von Barcelona gelaufen sind, haben wir nichts von den katalanischen Protesten mitbekommen. Es war nämlich so, dass gut eine Woche zuvor hat es dort noch Gewalt und Verletzte gegeben, weil eben katalanische Separatistenführer kurz vorher verurteilt wurden und dann viele auf die Straßen gegangen sind, um zu demonstrieren. Und für uns war auch zeitweise nicht klar, ob wir überhaupt in Barcelona anlegen konnten.
Ich denke, wer uns allen auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist Per Puig, also der Biologe, dessen Name jetzt schon so häufig gefallen ist. Den haben wir eben besucht in Barcelona und er hat uns erzählt über seine Arbeit und erst eben darüber, also über die Massengräber und das generelle Problem, hat dabei am Anfang sehr nervös gewirkt, was aber auch einfach daran liegen kann, dass er in Englisch, also nicht in seiner Muttersprache, gesprochen hat. Aber als er dann auf seine eigentliche Arbeit zu sprechen kam, da geriet er so ein bisschen mehr in einen Flow und hat freier gesprochen, obwohl seine Arbeit eigentlich voller Schwierigkeiten ist. Und da hat er eben auch die Geschichte von Vicente erzählt und in dem Moment, als er von der Familienzusammenführung von Vicente oder sich eben daran zurückerinnert hat, hat er gelächelt. Und da hat man dann gemerkt, dass er ja schon sehr überzeugt ist von dem, was er tut und das auch zu Recht, obwohl der Fortschritt eben so zäh ist, ja eigentlich kaum sichtbar. Er leitet ein Labor und darin hat er in Anführungszeichen nur um die 40 Leichen aus Massengräbern identifiziert. Genau, das ist so seine Arbeit. Unpolitisch war er jedenfalls nicht. Das konnte man ganz gut ablesen, weil er eben, wie Daniela schon erwähnt hat, am Hemd diesen Anstecker hatte mit der Parole, befreit die politischen Gefangenen. Und das bezieht sich eben auf die, also sehr eindeutig auf die verurteilten Separatistenführer.
Nach dem Tag in Barcelona war es für mich auch noch ein Highlight, wieder zurück auf das Peace Boat zu kommen, um dann eben nochmal auf Barcelona zu schauen, gemeinsam abzulegen und den nächsten Hafen, nämlich Marseille, anzusteuern. Außerdem war es auch immer schön, nach so einem Tag an Land sich dann mit den Passagieren an Bord über die Erlebnisse und Erfahrungen eben jetzt in Barcelona auszutauschen und darüber zu berichten.
Vielen Dank. Das klingt auch nach sehr vielen Eindrücken, die ihr mitgenommen habt. Vielen Dank für den historischen Abriss, den ihr uns gegeben habt und aber eben auch die tollen persönlichen Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt. Also vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne. Sehr gerne.
Dieser Podcast ist entstanden in Kooperation mit dem Freien Radio Wüstewelle, der Berghof Foundation und dem Institut für Politikwissenschaft der Uni Tübingen. Wir bedanken uns bei Carla Langer für Schnitt und Technik sowie für ihre tatkräftige Unterstützung.